Zu kurzen Nachrichten am heutigen Mittwoch, den 27. Newsflash aus New York. Scharfe Kritik, aber keine Sanktionen absehbar. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hat Syriens anhaltende Gewalt gegen Demonstranten auf das Schärfste verurteilt. Durch den Einsatz von Panzern und Scharfschützen seien Hunderte von Menschen getötet und verletzt. Das war ein Zitat worden. Ban hatte zuvor mit den Sicherheitsrat über die Lage in Syrien und möglichen Maßnahmen gegen die Regierung Präsident Bashar al-Assad beraten. Heute soll erneut beraten werden, ob sich der Gremium anschließend auf eine gemeinsame Erklärung an die Adresse von Assad einigen kann. Ist vorerst nicht abzusehen. In einem in New York kursierenden Entwurf wird eine Syrien-Erklärung des UN-Sicherheitsrates, wird Diplomaten zufolge zwar die Gewalt verurteilt, von Strafen gegen das Assad-Regime sei aber keine Rede. Außerdem werde das von Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Portugal angebrachte Papier nicht von allen Ländern im Rat befürwortet. Aus Paris hieß es, die syrische Führung müsse gezwungen werden, die Gewalt gegen die Bevölkerung zu beenden. Staatspräsident Nicolas Sarkozy schloss eine Intervention in Syrien ohne UN-Resolution aber aus. Der britische Außenminister William Hague sagte, Großbritannien arbeitet mit seinem internationalen Partner intensiv daran, Syrien davon zu überzeugen, die Gewalt zu stoppen und die grundsätzlichen Menschenrechte der Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu respektieren. Zitat Ende. Gestern war der Tag der Tschernobyl. Vor 25 Jahren war diese größte Nukleartragödie in Menschengeschichte. In Minsk gestern war ein deutscher Atomkraftgegner festgenommen. Bei einer Protestaktion gegen Atomkraft waren gestern 6 deutsche Aktivisten festgenommen. Sie hatten nach Angaben eines weiteren Aktivisten mit etwa 40 Atomkraftgegner friedlich gegen den Bau eines neuen Kernkraftwerkes im weißrussischen Ostrowets protestiert. Sie hätten Banner gehalten und Flyer an die Passanten verteilt. 6 Deutsche und 5 weißrussische Aktivisten sowie ein Pole seien nach kurzer Zeit festgenommen worden. Polizisten im Zivil seien brutal gegen die Demonstranten vorgegangen. Ein Journalist der weißrussischen Agentur Bella Pan bestätige die Festnahme von 12 Atomkraftgegner in der Nähe der U-Bahn-Station Frunzenskaya. Das Auswärtige Amt erklärte, die deutsche Botschaft in Minsk arbeite mit Hochdruck daran, Zugang zu den Deutschen zu bekommen und die Sachverhalten aufzuklären. Dazu stehe die Botschaft in engem Kontakt mit den weißrussischen Behörden. Frankreich und Italien wollen sich für eine Überarbeitung des Schengen-Abkommens stark machen. Angesichts der derzeitigen außergewöhnlichen Umstände befürworten die beiden Länder Änderungen des Abkommens zur Reisefreiheit ohne Passkontrollen in 26 Ländern, teilte der italienische Regierungschef Silvio Berlusconi in Rom auf eine gemeinsame Pressekonferenz mit Frankreichs Staatschef Nicolas Sarkozy mit. Zitat: Wir wollen, dass der Vertrag lebt, aber damit er lebt, muss er reformiert werden. Zitat Ende. So Sarkozy. Der französische Präsident kündigte ein gemeinsames Schreiben an die EU-Kommission in Brüssel an, in dem die beiden Länder ihre Position erläutern wollen. Das Abkommen solle aber nicht abgeschafft werden. Seit dem Sturz des tunesischen Präsidenten Zine El Abidine Ben Ali kamen nach italienischen Angaben etwa 26.000 Flüchtlinge, meist Tunesier, auf der Mittelmeerinsel Lampedusa an. Der Streit zwischen den beiden Nachbarländern hatte sich an der Entscheidung der Regierung in Rom entfacht, Flüchtlinge aus Tunesien mit Visa auszustatten, die ihnen grundsätzlich eine Weiterreise in die anderen Schengen-Länder erlauben. Viele der französischsprachigen Tunesier hatten sich mit den Papieren des italienischen Behörden auf den Weg nach Frankreich gemacht. Die Regierung in Paris schloss daraufhin einen Grenzübergang an der französisch-italienischen Grenze, was im Rom Veränderung hervorrief. Aus New York. Es war eine schwere Attacke auf den japanischen Elektronikriesen Sony. Hacker haben Daten von Millionen Nutzern der Online-Dienste des Konzerns erbeutet. Es geht um Adressen, Passwörter und möglicherweise auch um Kreditkartennummern, warnte Sony, die mehr als 75 Millionen Nutzer des PlayStation Network und des Video- und Musikservices Curiosity. Eine unbekannte Person hatte sich Zugang zu persönlichen Daten wie Name, Adresse, E-Mail und Geburtsdatum verschafft, schrieb Sony am späten Dienstagabend im Firmenblogs weltweit und informierte die Betroffenen. Auch Logins und Passwörter seien nach derzeitigem Kenntnisstand ausgespäht worden, möglicherweise auch die Liste der Käufer. Zitat: Obwohl es derzeit keine Anzeichen dafür gibt, dass auf Kreditkarteninformationen widerrechtlich zugegriffen wurde, können wir diese Möglichkeit nicht gänzlich außer Betracht lassen, so die Sony-Pressesprecher. Nach Schätzungen von Experten könnte der Hackerangriff das Unternehmen Sony mehrere Milliarden Dollar kosten, sollte der Angreifer tatsächlich an Informationen über Kreditkarten gekommen sein. Läge einer der größten bekannten Fälle von Finanzdatenklau vor. Die Hacker waren von 17. bis zum 19. April in die Kundendatenbanken eingedrungen, hieß es in der Erklärung des Konzerns. Am vergangenen Mittwoch hatte Sony daraufhin den Betrieb des Online-Netzwerks komplett abgeschaltet. Der Grund dafür wurde allerdings erst jetzt bekannt gegeben. Wann die Dienste wieder eingeschaltet werden könnten, ließ Sony offen. Im US-Medien hieß es, bis dahin könnte noch eine Woche vergehen. Erste Nutzer zeigten sich aufgebracht und werfen den Konzern eine miserable Informationspolitik vor. Wer hinter der folgenschweren Attacke stand, blieb zunächst unklar. Eine Vermutung ist, dass der Angriff ein Racheakt aus der Szene gewesen sein könnte, nachdem Sony einen PlayStation-Hacker verklagte. Der junge Mann, der schon Apples iPhone geknackt hatte, manipulierte auch den Schutzmechanismus der Konsole so, dass auf ihr kopierte und selbstgemachte Spiele laufen könnten. Die Anleitung dazu veröffentlichte er im Internet. Wann die Dienste wieder eingeschaltet werden könnten, ließ Sony offen. In US-Medien hieß es, bis dahin könnte noch eine Woche vergehen. Erste Nutzer zeigten sich aufgebracht und werfen den Konzern eine miserable Informationspolitik vor. Die neue grün-rote Landesregierung will die teilweise Privatisierung des Gefängnisses im Offenburg rückgängig machen, so zu Nachrichten aus Baden-Württemberg. Das berichtet die Südwestpresse aus Offenburg am Mittwoch und beruft sich dabei auf Teilnehmer der Koalitionsverhandlungen. Derzeit ist ein Privatunternehmen in der Justizvollanstalt für die Bereiche Verpflegung, Wäscherei, Arbeit, Ausbildung, medizinische Betreuung und Gebäudemanagement zuständig. Außerdem schließe der Koalitionsvertrag die Privatisierung des Gerichtsvollzieherwesens aus. Die bereits erfolgte Übertragung der Gerichts- und Bewährungshilfe auf einen freien Träger wolle die künftige Regierung kritisch prüfen, schreibt die Zeitung weiter. Aus Freiburg: Kompromiss in Wobo teilweise erreicht. Es geht hier um Kommando Rino. Konflikten schärft, so schreibt die Badische Zeitung. Am Eingangsgelände im Stadtteil Wobo beginnen ab dem 16. Mai mit Einverständnis der Wagenburg Kommando Rino vorbereitende Arbeiten zum Bau des geplanten Hotel-, Wohn- und Geschäftsgebäudes. Das Energieversorgungsunternehmen Badenova errichtet dazu einen kleinen mobilen Bauzahn um die Trafostation, die zwischen Wobo-Allee und besetzten Eingangsgelände liegt. Ursprünglich hätte das Trafostation verlegt werden sollen, weshalb 6 bis 7 Wagen der Wagenburg Platz machen sollten. Nach schwierigen Verhandlungen zwischen Besetzer und Stadtverwaltung besteht Badenova nun eine Ersatztrafostation, die an der Solargarage unterkommt und klemmt die Trafostation am besetzten Grundstück ab. Damit müssen die Wagen um die Station lediglich 1,5 Meter zur Seite rücken, das insgesamt 20.000 Euro mehr kosten, die diese Kompromiss laut Stadtverwaltung kostet, nimmt diese in Kauf. Allerdings müsse sie das Gelände von der Polizei räumen und sichern lassen, bis im September die Bauarbeiten richtig losgehen. Spätestens dann allerdings müsse die Wagenburg auf ein Ersatzgelände ziehen. Alle Versuche, einen privaten Grundstückbesitzer zu finden, der an der Wagenburg verpachtet, sind bislang gescheitert. Im Freiburger Rathaus ist man mit der neuen Leuchttechnik zufrieden. Und für manche Autofahrer, das sind sie zu grell. Vor 5 Jahren hat der Gemeinderat beschlossen, dass alle Ampeln in Freiburg auf die stromsparende LED-Technik umgerüstet werden. Dennoch wurde jetzt eine Anlage im Stadtteil Haslach mit dem herkömmlichen System repariert, wie Anwohner beobachteten. Das liege jedoch daran, dass nur eine einzelne Lampe kaputt war, hieß es aus dem Rathaus. Ausgetauscht wurden nur komplette Anlagen. Insgesamt ist die Verwaltung mit den LED-Leuchten voll zufrieden. Die Einsparziele hätten sich erfüllt. Einige Autofahrer finden jedoch, dass die Ampeln blenden. 80% weniger Strom verbrauchen die modernen Ampelanlagen dank der LED-Leuchten im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen. Durch einen Deal mit der Firma Siemens könnten in Freiburg im Jahre 2005-2006 gut 50 der insgesamt 225 Ampelkreuzungen umgerüstet werden. Siemens schoss die Kosten von 1,6 Millionen Euro vor. Über 15 Jahren zahlt die Stadtverwaltung nun die Schulden ab. Und zwar mit dem Geld, das sie durch die neue Technik einspart. 155.000 Euro sind das jährlich. 140.000 Euro geben an Siemens. 50.000 Euro bleiben in Stadtsäckel. Zuvor gab das Rathaus jährlich rund 450 Euro für Strom und Wartung ihre Ampeln aus. Die in anstrengende Einsparung wurde bislang voll erreicht, so die Sprecher aus dem Freiburger Rathaus. Und das war's eigentlich von heutigen Newsflash zum Mittwoch, den 27. Nächsten Mittwoch, dann kommt Michael und macht das wieder mal auf seine Weise.